Okay, also wie gesagt, Gigabit Ethernet, ganz kurz, 5 Folien sind es nur. Also Gigabit Ethernet sieht man in der 802.3, also ist der allgemeine Ethernet-Standard. Das ist hier halt das normale Ethernet, 10 Mbit, die Aufteilung 100 Mbit. Und man sieht halt, dass Gigabit Ethernet mittlerweile fast die Hälfte eingenommen hat beim normalen Ethernet. Die wichtigsten Standards sind 1000 Base ASICs und ELEX. Das sind Lichtwellenleiterstandards. Der Standard heißt IEEE 802.3Z, ist von 1998, also gar nicht mehr so jung. Und dann nach langen kontroversen Diskussionen hat sich das IEEE-Konsortium dann doch dazu entschlossen, einen 1000 Base-T-Standard rauszubringen. Sprich, man kann Gigabit Ethernet über normales Cat5-Kabel machen, also das normales Ethernet-Kabel. Aber da halt nur bis 100 Meter, weil die Frequenzen halt extrem hoch sind. Beim 10 Gigabit Ethernet ist von vornherein jetzt ausgeschlossen, dass es irgendwie eine kupferbasierte Lösung geben wird. Hier sieht man halt eine Karte, die man auch ganz normal kaufen kann. Preise habe ich hier nochmal kurz mit aufgelistet, weil darüber hatten wir auch gesprochen. Also ist mittlerweile finanzierbar. Das Problem ist eigentlich nur der Rechner an sich selbst. Weil wenn man eine Gigabit-Ethernet-Karte in seinem Computer drin hat, dann kann man so einen hohen Netzwerkdurchsatz erreichen, dass der PCI-Bus und die Platten das bei einem normalen Standard-PC gar nicht schaffen können. Ich habe dazu mal was rausgesucht. Und zwar liegt das daran, dass halt bei den meisten Chipsätzen die CPU, also der Prozessor, nur den dritten Takt bekommt und somit man nicht mal die vollen 1 Gigabit vom PCI-Bus zur Verfügung hat, sondern nur theoretisch 720. Dann sind halt noch Verwaltungsdaten von Betriebssystemen, das Protokoll an sich und halt noch Ressourcen von anderen Geräten, die eingebaut sind, die auch am PCI-Bus hängen, ist man ganz schnell unter 500 Mbit. Bei die EECOMP Hardware Netzwerk, das ist eine Newsgroup, da habe ich ein paar Beiträge gesucht. Der schönste war gewesen, hat halt jemand einen tollen Pentium 4 gehabt und RAM-Bus drin und schnelle Platte und so, hat aber nur 250 Mbits gehabt. Ja, dann nützt es eigentlich eher weniger, da Geld für eine Gigabit-Ethernet-Karte auszugeben, wenn das der Rechner nicht schafft und man nur ein Viertel der Leistung effektiv nutzen kann. Daran kann man aber auch wieder erkennen, dass andere Systeme das besser machen. Zum Beispiel selbst ein 400er G4 Mac, der schon ziemlich voll altes Eisen ist, der schafft 1,5 Gigabit Durchsatz intern und ein 533er, der mittlerweile auch nicht mehr so aktuell ist, schon fast 3 Gigabit intern. Und damit läuft Gigabit Ethernet relativ problemlos. Die Macs haben auch Gigabit Ethernet standardmäßig seit ungefähr einem halben Jahr eingebaut. 10 Gigabit Ethernet. Das ist ein neuer Standard. Der wurde im zweiten Quartal 2002 verabschiedet. Und wie gesagt, es gibt da nur noch Glasfaser. Erlaubt nur Punkt-zu-Punkt-Verbindung, also so Sachen wie Hubs, Switches oder ähnliches, sowas ist halt nicht vorgesehen. Nur halt in erster Linie erstmal für schnelle Backbones. Und es gibt bei 10 Gigabit Ethernet nur Full-Duplex-Modus, kein Halb-Duplex-Modus mehr. Die Karten werden von Anfang an so konstruiert, dass nur dieser Modus noch funktioniert. Praktische Werte gab einen Test von Redmond, Bundesstaat Washington, nach Arlington in Virginia. Da hat man eine durchschnittliche Übertragungsrate von 957 Mbits erreicht. Also wurden 8,4 GB in 82 Sekunden übertragen. Ja, kaufen als Privatanwender ist noch nicht so richtig zu empfehlen, weil es noch sauteuer ist. Aber das kann sich morgen schon ändern. Ja, das war's schon gewesen zu Gigabit Ethernet. Dann weiter mit Wireless LAN. Ich habe den Vortrag in 5 Kapitel unterteilt. Was ist Wireless LAN, was ist es nicht? Adapter und Antennen. Dann Kapitel 3 Standards, die es im Moment gibt. Sicherheit in WLAN. Das ist ja ziemlich interessant im Moment. Und halt noch Wardriving und Wardchalking. Ist noch so hinten mit rangehangen, so Kleinigkeiten, was man so machen kann. So, WLAN wird, oder Wireless LAN wird halt häufig WLAN genannt. Ich mache das zum Beispiel. WLAN wird es auch genannt. Funk, LAN, Funknetz ist nicht mehr ganz so eindeutig. Ist ziemlich schwammig der Begriff, weil es gibt auch andere Funkverbindungen, die auch Funk, LAN oder Funknetze genannt werden. Ja, Wireless Ethernet sagt man noch. Und, naja, in jeder Zeitschrift kann man dafür irgendwie einen anderen Begriff lesen. Muss man aufpassen, worum es geht. Was ist Wireless LAN nicht? Habe ich ein paar andere drahtlose Verbindungen aufgelistet. Packet Radio, das ist eine Betriebsart im Funk. Funktioniert so ähnlich wie beim Analogmodem. Die Frequenz wird halt dann, oder die Daten werden auf die Trägerfrequenz moduliert. Infrarot sollte jeder kennen, Bluetooth mittlerweile auch. Bluetooth ist mittlerweile auch so weit, dass man Bluetooth-Adapter bekommt, die auch manchmal WLAN-Adapter genannt werden. Damit kann man auch ganz normal ein Netzwerk machen. Ist allerdings langsamer als Wireless LAN und die Reichweite ist nicht ganz so hoch. GSM kann man auch für Daten benutzen, kennen wir auch alle. Und die Protokolle GPRS und HSCSD werden ja mittlerweile auch flächendeckend unterstützt und auch genutzt. UMTS wird noch nicht so richtig genutzt. Ja, kann man noch weiter aufdröseln. Prinzipiell ist eigentlich Radio und Fernsehen irgendwie auch eigentlich eine drahtlose Datenübertragung. So, Wireless LAN ist im Prinzip ganz genauso wie halt normales Ethernet. Eigentlich ist es ja auch normales Ethernet, aber diesmal stimmt halt Ethernet wirklich, weil eben Physical Layer nicht mehr Draht oder Glasfaser ist, sondern halt wirklich der Ether. Der Ether im altphysikalischen Begriff und nicht die organische Verbindung. Ja, also in der prinzipiellen Funktionsweise ändert sich da halt nichts. Man hat halt irgendwie eine Ethernet-Karte, die steckt man rein, wird vom Rechner ganz genauso behandelt, wie halt, wenn man sich so eine Kabelnetzwerkkarte einbaut. Und ja, man hat halt nur kein Kabel mehr. Es funktioniert wirklich ganz genauso. So, allerdings kann man jetzt so die Topologien nicht mehr ganz so genau zuordnen, weil bei drahtgebundenen Netzwerken kann man halt sagen, hier, das ist eine Sterntopologie und das ist eine Linie und so, und das ist ja nun bei Wireless Ethernet nicht mehr ganz so und da wird das ein bisschen anders gehandelt. Prinzipiell gibt es drei Übergruppen von Modi. Der einfachste ist Ad Hoc, das ist ganz normales Peer-to-Peer-Modus. Dazu reicht eine ganz normale WLAN-Karte und das wäre dann vergleichbar mit Linien- oder vollvermaschter Topologie. Linie, wenn nur zwei Teilnehmer sind, wenn es mehr Teilnehmer wären, ist es dann sozusagen eine vermaschte Topologie, weil jeder mit jedem funken kann. Hat ein paar Vorteile, also die Anzahl an Teilnehmern ist quasi unbegrenzt, allerdings muss man dazu auch sagen, umso mehr Teilnehmer, umso weniger Bandbreite. Ist relativ billig, einfach halt anzuwenden und ziemlich flexibel. Man kann halt, ich sag schon widerständig halten, merke ich gerade. Man kann zu dritt zum Beispiel WLAN-Karten haben, klappt die Notebooks zu, geht an den Strand, klappt sie wieder auf und hat dann da sein Ethernet. Also es ist wirklich ziemlich praktisch. So, die Reichweite war ja noch zu nennen, weil halt jeder mit jedem funken muss, muss auch jeder jeden erreichen. Also es gibt keine Station, die das in irgendeiner Art und Weise verlängert. Wenn halt jemand eine schwache WLAN-Karte hat, die vielleicht nur 50 oder 100 Meter Reichweite hat, dann ist das ganze Netzwerk darauf begrenzt. Access Point, das ist in der Regel ein kleiner Computer. Da ist auch nur eine WLAN-Karte drin. Allerdings hat er sozusagen die Funktion eines Hubs, man sagt auch Funk-Hubs manchmal dazu. Prinzipiell ist es so, die Teilnehmer müssen nur den Access Point erreichen und der andere kann noch wesentlich weiter entfernt sein, als wenn man keinen Access Point hat. Zum Beispiel, wenn in der 10. Etage von einem hochhäusigen Access Point stehen, dann könnte man von der ersten bis zur 20. Etage hochfunken, aber ohne Access Point wäre das nicht möglich. Ist natürlich teurer und weniger flexibel, sonst müsste man mal den Access Point mit sich rumtragen. Das will man auch nicht. Aber solche Access Point Sachen werden meistens nur für ortsgebundene Funknetze benutzt. Wenn man Access Points hat, dann kann man den Infrastructure-Modus benutzen. Da gibt es auch wieder drei Unterkategorien. Der erste ist Managed. Ist so ähnlich wie, oder so ziemlich genauso wie bei GSM. Hat man mehrere Access Points, kann man die Zellen so aufbauen, dass sie sich überlappen. Und man kann zwischen den Zellen hin und her gehen, ohne dass die Verbindung abgebrochen wird. Bei GSM ist es ja genauso. Ich kann ja von München nach Berlin auf der Autobahn fahren und durchgehend telefonieren. Die Verbindung wird nicht abgebrochen. Dann gibt es den Modus Bridge. Das wird häufig benutzt, wenn eine Firma zwei Standorte hat, die relativ nahe zusammen sind. In der Stadt zum Beispiel sind irgendwie 500 Meter dazwischen. Dann werden auf die Dächer Richtantennen gestellt und die zwei Kabelnetze in den Häusern werden zusammengebridged, so als wäre es ein Netz. Repeater kennen wir auch von kabelgebundenen Netzen. Wenn zum Beispiel die Drahtlänge so lang war, dass das Signal nicht mehr vertretbar war, wurde ein Repeater rangehangen und dann konnte man wieder ein paar Meter Kabel zusätzlich ranhängen. Genauso ist es bei WLAN. Wenn eine Zelle nicht groß genug ist, kann man an die Eckpunkte Access Points mit Repeater-Funktion stellen, dann wird die Zelle insgesamt einfach größer, Reichweite ist höher. Was gibt es für Adapter? Also ich habe hier mal was mitgebracht, das kann auch gern rumgegeben werden. Ich bin jetzt bloß wegen dem Kabel ein bisschen gehandicapt. Das ist eine ganz normale PCMCIA-Karte. Bis vor ungefähr 1-2 Jahren gab es auch nur PCMCIA-Karten. Sprich, wenn ich in einen Standalone-Rechner, also in so einen Desktop-Rechner zu Hause WLAN haben wollte, dann musste ich mir so einen PCMCIA-to-PCI-Adapter kaufen, der wurde im PCI-Slot gesteckt und da konnte man dann eine WLAN-Karte reinstecken. Mittlerweile gibt es das auch fest, quasi, das ist das hier, hat man ganz normalen PCI-Adapter, steckt man rein, guckt hinten eine Antenne raus und schon hat man WLAN. Allerdings ist die Variante mit dem PCI-Adapter noch ein bisschen flexibler, weil wie es jetzt im Moment so ist, kommen neue Standards hinzu, die auch schneller sind. Habe ich dann so einen Adapter, kann ich einfach meine alte WLAN-Karte dann aus dem Rechner rausziehen, eine neuere Karte reinstecken und es funktioniert. Hier müsste ich dann die komplette PCI-Karte ersetzen, was sicherlich teurer ist. Dann relativ neu auf dem Markt Compact Flash Adapter. Ziemlich interessant für diese mobilen Geräte, die alle Compact Flash haben. Da werden oft fleißig Treiber gehackt im Moment, dass man dann halt mit seinen kleinen Pocket-PCs überall schön Internet hat und Web klicken kann. USB-Adapter gibt es auch schon länger. Das war, glaube ich, das zweite, was rausgekommen ist nach den PCMCIA-Karten. Am Anfang sahen die so aus, waren halt noch richtig extern. Musste man mit einem Kabel mit dem Laptop verbinden. Jetzt neu sind solche Sticks. Das ist ein ziemlich großer sogar, aber der sieht ziemlich cool aus, deswegen habe ich den genommen. Es gibt auch Sticks, die sind wirklich nur noch so groß wie ein Memory-Stick. Die werden so ein bisschen hochgebogen noch, so dass das eine Funktion von einer Antenne simuliert. Und ja, das gibt es halt mittlerweile alles zu kaufen. Diese ganz kleinen Sticks, die sind noch in der Entwicklungsphase. Da ist der von Benku auf der CeBIT der einzige gewesen, der richtig funktioniert hat. Antennen. Ja, das Problem ist halt, in den WLAN-Karten, wie man sieht, da passt nur eine wirklich kleine Antenne rein. Ich habe das mal versucht, ein bisschen ranzuzoomen. Das ist eine offene WLAN-Karte und da sieht man hier diese kleinen Knupperze hier, das Ding, das sind wirklich nur ein paar Millimeter, das ist halt die Antenne in dem Fall. Und da ist natürlich mit Reichweite nicht allzu doll. Im besten Fall Outdoor 100 Meter, Indoor 30 Meter. Aber wirklich im besten Fall. Und hier vorne sieht man, das ist so ein kleiner Anschluss, da kann man dann Antennen anschließen. So eine Antennen, die kann man kaufen, sind aber im Moment noch richtig teuer, die kosten echt Geld. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann kann man die ganz leicht selber bauen. Ich habe hier mal welche mitgebracht. Die Helix hier, die habe ich selber gebaut auf dem Kongress. Die hat 10 Euro ungefähr gekostet. Das ist Chlorrohr und ein bisschen Draht und so. Man muss halt nur bisschen physikalische Gegebenheiten beachten, Wellenlänge und so, dass halt der Abstand hier stimmt. Und ansonsten ist es halt nicht weiter kompliziert. Die Antenne hat ungefähr 10 dB Gewinn. Da kommt man schon auf Hunderte von Metern bis Kilometern, kommt drauf an. Das ist eine 8-fach-Quad, auch eigentlich relativ simpel. Die hat 17,5 dB I Gewinn. Das ist halt so richtig cool, damit kommt man richtig durch komplette Häuser durch. Also wenn man irgendwie ein Haus dazwischen zu stehen hat und hat zwei Antennen, die sich so angucken, Haus steht dazwischen, kein Problem, da wird durchgeblasen. Die können wir auch mal rumgehen lassen. Dann habe ich hier noch ein paar Bilder gemacht, halt von Antennen. Das zum Beispiel ist ein alter Parabolspiegel und eine Bronco-Hundefutterdose. Funktioniert auch ganz gut, hat auch ordentlichen Gewinn, kommt man auch auf gute Reichweiten. Da muss man sich nicht so eine Antenne kaufen, die ja irgendwie 100, 200 Euro oder noch mehr kosten. Kommt ganz auf die eigene Kreativität an. Standards gibt es mittlerweile richtig viele. Richtig interessant sind wiederum eigentlich nur zwei oder drei. Wie man sieht, WLAN ist schon relativ alt. 1979 hat das IEEE-Konsortium den ersten Standard rausgebracht, 802.11. Das ist ein allgemeiner Standard für drahtlose Netze. Da wurde erstmal nur ein MAC-Protokoll definiert und das physikalische Übertragungsverfahren. Man hat sich auf 2 Mbits erstmal geeinigt. Das Frequenzband, was freigegeben wurde, war 2,4 bis 2,8 GHz. Da ist noch nicht allzu sehr viel passiert. Richtig los ging es dann 1999, als 811a und 811b gekommen sind. Der absolute Durchbruch war 811b. Ist eine direkte Weiterentwicklung von 802.11, also von dem ersten Standard. Unterstützte bis 11 Mbits, ist auch um 2,4 GHz Frequenzband logischerweise gewesen und hat 11 Kanäle zum Funken. Die 3 steht dahinter, weil es von diesen 11, diese 11 Kanäle, die überlappen sich immer ein Stückchen und effektiv, wenn man unabhängige Kanäle haben will, hat man eigentlich nur 3. Die Sendeleistung ist auf 100 Milliwatt begrenzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Ausland aussieht. Es gibt im Ausland Karten zu kaufen, die mehr Leistung haben. Aber ich glaube zu meinen, dass in Deutschland 100 Milliwatt da der Standard sind, was erlaubt ist. 802.11a, der ist bis 54 Mbit, allerdings im 5 GHz-Frequenzband mit 18 unabhängigen Kanälen. Man kann dieser 5 Gigahertz Frequ dieses 5 GHz-Frequenzband wurde nochmal in zwei Bänder unterteilt. In einem Band kann man bis 200 Milliwatt senden, aber nur innerhalb von Gebäuden und in dem anderen Frequenzband bis 1 Watt, sowohl innerhalb als auch außerhalb. Ich weiß nicht, warum das so gelöst wurde, aber 802.11a hat sich auch nicht so wirklich irgendwie durchgesetzt. Ich weiß nicht warum. Klingt eigentlich besser. Allerdings muss man beachten, 5 Gigahertz ist noch kurzwelliger als 2,4 Gigahertz und da ist die Reichweite doch erheblich niedriger. Hersteller schreiben immer, ja, macht keinen Unterschied, aber ja, Tests haben bewiesen, dass es nicht so ist. Der neue Standard 802.11g, der ist super interessant. Der ist bis 54 Mbit, ist auch um 2,4 GHz Frequenzband und was besonders cool ist, der ist abwärtskompatibel zu den 11 Mbit Karten. Also man kann sein Netzwerk sukzessive umrüsten, ohne dass dann Leute gleich ausgeschlossen werden. Wenn man jetzt die 54 Mbit von 11a benutzt, ist es ja ein anderes Frequenzband, das funktioniert dann nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das nicht so gut angekommen ist. Die Standards 11C und D sind 2001 gekommen, in der Mitte 2001. da sind Mac-Verbesserungen drin für diese Bridging-Fähigkeit. Das wurde da verbessert. Und am Übertragungsverfahren, am physikalischen Übertragungsverfahren wurde ein bisschen rumgemodelt, sodass in verschiedenen Ländern und Regionen das erlaubt ist, weil ja nicht jedes Land da gleiche Postzulassungen und so hat, da wurde das angepasst. Dann sind noch ganz viele Standards in Arbeit. Das sind die Standards 11E, F, H und I. Da nur ganz kurz dazu. 11E soll für Quality of Service, soll halt Quality of Service ermöglichen, halt so Multimedia-Anwendungen, Streaming und sowas, dass man da qualitätsmäßig das überwachen kann halt. Halt gerade eben für Videostreaming oder sowas, das ist also dynamische Anpassung der Auflösung etc., sowas stellt man sich davor. F, Inter-Access Point-Protokoll, ist ganz wichtig, weil im Moment ist es so, dass wenn man Access Points von unterschiedlichen Herstellern hat, man da häufig auf Probleme stößt im Roaming-Bereich, nämlich genau dann, wenn die Zellen da die Funkkarten nicht richtig in die nächste Zelle übergeben. Ja, das ist nicht richtig geregelt. Da arbeitet man an einem ordentlichen Protokoll, dass es da keine Probleme mehr gibt. H wird Leistungskontrolle, dynamische Frequenzwahl. Leistungskontrolle interessant für Notebooks, Akkulaufzeit, dass wenn man neben dem Access Point steht, nicht mit 100 mW rausbläst. Dynamische Frequenzwahl. Es kann ja sein, dass mehrere Netzwerke auf einem Kanal laufen. Wenn zum Beispiel ich ein Funknetz habe und mein Nachbar, das schlägt sich natürlich in der Bandbreite nieder und da kann dann zum Beispiel meine Karte sagen, okay, wir gehen zwei Kanäle runter, da sieht es besser aus und das soll mit dem Standard realisiert werden. I wird allgemein höhere Sicherheit, Authentifizierung habe ich nicht genaueres dazu gefunden, wahrscheinlich der Überarbeitung von dem Webprotokoll etc. Aber wie gesagt, alles noch in Arbeit. Ja, hier haben wir es doch mal. Es war nicht immer so, aber mittlerweile ist es eigentlich gut möglich, wenn man Hardware unterschiedlicher Hersteller hat, dass die miteinander reden. Am Anfang war es wirklich so, ein Hersteller, ansonsten ging es selten. Aber die Hersteller haben das dann doch begriffen, dass es vielleicht doch ganz gut ist, wenn man da zusammenarbeitet. Allerdings, wie gesagt, Probleme gibt es immer noch mit dem Roaming zwischen den Zellen, hatte ich gerade drüber gesprochen, dafür wird ja der Standard entwickelt. Dann Verschlüsselung ist ein Problem, insbesondere mit Cisco-Hardware. Cisco hat halt schnell erkannt, dass dieser Web-Verschlüsselungsstandard unsicher ist, hat dann auch ein paar Zusatzfeatures eingebaut. Allerdings ist dann die Konsequenz, dass wenn ich nicht Cisco-Hardware habe, die das natürlich dann nicht mehr entschlüsseln kann. Unterschiedliche Reichweiten sind auch ein Problem. Die Qualität der Karten und Access Points ist extrem. Muss man gut Tests lesen, bevor man sich irgendwas zulegt. Es gibt einige Pakete, die 400 und mehr Euro kosten, aber eine effektive Bandbreite von 1,5 Mbit haben und das ist wirklich richtig schlecht. Wenn man so eine Karte dann im Netz hat, dann bremsen die natürlich unwahrscheinlich. Dann 22 Mbit Karten sind gerade bei eBay und so im Umlauf, habe ich mich gewundert, weil gibt es keinen Standard für. Aber ich habe was dazu gefunden, die 22 Mbit Karten, das sind Karten, die so in Richtung 11G gehen, also diesem neuen 54 Mbit Standard. Aber da dieser Standard noch gar nicht verabschiedet ist, ist es relativ schwammig mit diesen Karten. Die haben teilweise eine maximale Bandbreite von 33 Mbits auf der Verpackung zu stehen. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ja, und das ist von Texas Instruments sind die Chips. Und die benutzen ein Modulationsverfahren, was Texas Instruments entwickelt hat. Das Problem ist, in dem 802.11g Standard wird dieses Modulationsverfahren zu 99,9% nicht eingesetzt. Also es kann gut passieren, dass wenn man jetzt sich solche Karten kauft, man dann eingleisig fährt und mit restlichen Karten dann nicht mehr kommunizieren kann, beziehungsweise nur noch auf 11 Mbit Basis und dann ja, hat das Ganze nicht wirklich was gebracht. Sicherheit in WLAN. Ganz tolles Thema, alle reden drüber. Ja, immer wieder kann man lesen, dass Funknetze im Allgemeinen unsicher sind. Das ist ja eigentlich ziemlich blödsinnig. weil halt dieser eingebaute Verschlüsselungsalgorithmus Web Wired Encryption Protocol, der wird als unsicher betrachtet und nicht das WLAN. WLAN kann man auch anders sichern als mit diesem Standard. Warum das so schlecht ist und warum man das alles ganz leicht knacken kann angeblich und wie super einfach das ist, das erklärt Computerbild dann natürlich nicht mehr. Aber es ist prinzipiell erstmal scheiße. Ich kann nur sagen, Funknetze kann man richtig sicher machen und ja, Kompetenz des Administrators, ja, so sieht's aus. Wenn man halt sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man merken, dass es da einige Lösungen gibt und ja, das werde ich alles im Einzelnen erklären. Als erstens, warum Web schlecht ist. Aber bevor wir das jetzt auseinanderdröseln, gibt es noch ein paar Punkte, die eigentlich auch dafür sprechen. Das Gute ist halt, wenn ich den Treiber installiert habe von einer standardkonformen WLAN-Karte oder von einem standardkonformen WLAN-Adapter, dann habe ich sofort die Möglichkeit, die Daten zu verschlüsseln. Man muss es nur einschalten. Das ist ganz super einfach. Unter Linux ist eine Kommandozeile, unter Windows sind es nur ein paar Mausklicks. Es ist wirklich ganz einfach, aber wie man später sehen wird, selbst das machen nicht wirklich 90%. Also 10% schalten es ein, 90% schalten es nicht ein. Weil man steckt die Karten halt rein und es funktioniert, das ist das Verlockende eben. So, Web hat noch einen Vorteil, weil wenn man das nämlich eingeschalten hat, dann kann man wenigstens erstmal verhindern, dass Leute, die einfach mit ihrem Laptop an meinem Haus vorbeigehen oder an meiner Firma vorbeifahren mit dem Auto, dass die wirklich da das sofort mitlesen können. Also wenn ich diese Webverschlüsselung aufbiegen will, muss ich schon mir ein bisschen Gedanken machen, das werde ich noch erklären, wie das funktioniert. Und ja, wenn ich es halt ganz unverschlüsselt lasse, dann kann halt jeder wirklich, der eine WLAN-Karte stecken hat, sich irgendwie vor die Bank setzen von meiner Firma und da mitlesen. Die Nachteile sind, die Verschlüsselung wird mit Hilfe des Treibers realisiert, was aber ist aber auch halt der Vorteil, dass es so super einfach zu bedienen ist. Aber dadurch, dass das durch den Treiber verschlüsselt wird, hat man da doch richtig ordentliche Geschwindigkeitseinbußen. Allerdings haben einige Hersteller das mittlerweile hinbekommen, aber 1 bis 2 Mbit runter muss man auf jeden Fall rechnen. Dann sind Schwächen in der RC4-Verschlüsselung bekannt geworden und wurden auch veröffentlicht. RC4 ist die Basis dieser Webverschlüsselung. Und was halt noch ein Problem ist, ist Shared Secret. Das heißt, wenn jemand in meinem WLAN funken will, dann muss ich dem halt mein Passwort geben. Und das ist halt immer ein Problem, wenn man halt irgendwie so Informationen teilt. Erstens halt, wenn es jemand bekommt, hat er Zugriff auf mein Netz. Und zweitens, wenn halt Leute halt das ausplaudern. So, wie kann man nun webverschlüsselte Daten lesen? Alle schreiben ist immer ziemlich einfach, aber so wirklich einfach ist es nicht. Es erfordert schon ein bisschen Aufwand. Es gibt zwei Verschlüsselungstiefen von Web, 64 und 128 Bit. Sind aber gar nicht wirklich 64 und 128 Bit, wie wir unten drunter schon sehen. Der Schlüssel besteht aus einem 24-Bit langen Initialisierungsvektor und 40 bzw. 104-Bit geheimen Schlüssel. Es gibt auch Kartenhersteller, die meinen, ehrlich sein zu müssen und schreiben dann 40-Bit halt drauf, aber das ist halt dann nicht schlechter als 64-Bit, sondern es ist eben genau diese 64-Bit-Verschlüsselung. Aber die meisten Hersteller schreiben dann 64 bzw. 128-Bit. So, mit dem RC4-Algorithmus wird dann aus dem Initialisierungsvektor und dem geheimen Schlüssel ein Schlüsselstrom erzeugt. Das ist so ein Pseudo-Zufallssache. Dazu ist es dann natürlich notwendig, dass alle Teilnehmer einen unterschiedlichen Initialisierungsvektor haben, weil der geheime Schlüssel ist ja immer gleich. Und wenn dann der Initialisierungsvektor noch immer gleich wäre, wäre dann das mit diesem zufälligen Schlüsselstrom dann nicht mehr ganz so. Wie wird das Ganze dann übertragen? Als erstes wird von dem Datenpaket eine Prüfsumme gebildet. Diese Prüfsumme wird einfach hinten mit an das Datenpaket rangehangen. Das soll verhindern, dass man, während die Daten in der Luft sind, die verändern kann und die dann anstandslos von einem anderen wird er akzeptiert werden. Dann wird nach dem obigen beschriebenen Beispiel der Schlüsselstrom erzeugt, also Initialisierungsvektor mit dem geheimen Schlüssel. Und dann werden diese verschlüsselten Daten mit der Prüfsumme genommen, XOR dem Schlüsselstrom. Und das Ganze, was dann am Ende rauskommt, das sind dann die verschlüsselten Daten. So, das Problem ist jetzt, meinem Gegenüber muss ich jetzt noch irgendeinen Hinweis geben, dass der doch wieder entschlüsseln kann. Ja, und da sehen wir, ist das dann, dass dann der Initialisierungsvektor erstmal übertragen wird, und zwar im Klartext. Und das ist nicht so toll. Dann kommen die verschlüsselten Daten hinterher. Aber anders lässt sich auch nicht wirklich realisieren. Okay, man könnte vielleicht den Initialisierungsvektor vielleicht noch irgendwie anders noch verschlüsseln und so, aber na okay, letztendlich kann man es dann auch rausbekommen. So, wenn der Empfänger das dann hat, der hat dann halt den Initialisierungsvektor, den Geheimschlüssel hat er ja sowieso, und die verschlüsselten Daten, dann macht er das Ganze rückwärts. Also er generiert wieder aus dem Initialisierungsvektor und dem Geheimschlüssel den Schlüsselstrom, nimmt den an XOR der verschlüsselten Daten und bekommt dann am Ende die unverschlüsselten Daten raus. Also es ist genau andersrum. So, dann wird die Prüfsumme nochmals gebildet von dem Datenpaket, das was wir hier oben gemacht haben. Dann wird die Summe verglichen mit der Prüfsumme, die am Paket dranhängt, und wenn die gleich ist, dann ist es okay. So, der Schwachpunkt ist der Initialisierungsvektor. Und zwar liegt es daran, wenn man zwei Pakete von einer Sitzung hat, also aus einem Netzwerk, und die mitgelesen hat, wenn man zwei Pakete hat, die den gleichen Initialisierungsvektor haben, dann kann man mithilfe dieser XOR-Verknüpfung den Schlüssel erhalten, den geheimen Schlüssel, und das ist das große Problem. Also wenn wir das machen wollen, müssen wir halt in dem Netzwerk so lange sniffen, bis wir zwei Pakete mit dem gleichen Initialisierungsvektor haben. Das ist hier mal durchgerechnet, der ist 24 Bit lang im besten Fall. Und wenn wir eine Paketgröße haben von 1500 Byte, was gängiger Durchschnitt ist, 11 Mbit Übertragungsrate und das Netz ist voll ausgelastet, dann wiederholt sich dieser Initialisierungsvektor nach spätestens 5 Stunden. Und da können maximal 24 GB entstehen. Heutige Laptops, überhaupt kein Thema, 24 GB kann man locker mitschneiden. Allerdings ist das, wie gesagt, im Extremfall so. Viele Hersteller benutzen diese 24-Bit gar nicht voll aus, weil es ist im Standard nicht definiert, wie viel Bit Initialisierungsvektor ich benutzen muss. Und wenn der kleiner als 24 Bit ist, dann wiederholt sich natürlich dieser Initialisierungsvektor dementsprechend schneller. Kommt man wieder zügiger an die Sache ran. Dann haben sich einige Hersteller da so was einfallen lassen, dass sie an dem Initialisierungsvektor einen Zähler dran haben. Und wenn jetzt halt der Rechner, nicht nur der Laptop, neu gestartet wird oder die Karte wird rein und rausgesteckt, dann wird dieser Initialisierungsvektor-Zähler auf 0 gesetzt und wird dann immer hochgezählt. Eigentlich gar nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt meine Karte rausziehe und wieder reinstecke, dann ist die auf 0 gesetzt. Und der Typ, mit dem ich funke, der funkt schon 2 Stunden, bei dem ist der Zähler schon auf 1 Million. Dann kann ich von beiden Rechnern die Pakete mitlesen und habe halt im Prinzip das Doppelte an Daten. Also ich nehme von dem einen Laptop dann die Pakete von 0 bis 1 Million und vom anderen von 1 Million bis 2 Millionen und habe doppelt so viel Daten, aber in nur einem Zeitraum halt, sonst bräuchte ich doppelt so lange. Also das vereinfacht dann die Sache ungewollt. Dann wurde herausgefunden, dass es schwache Initialisierungsvektoren gibt. Und zwar sind das Initialisierungsvektoren, die zu 5% Wahrscheinlichkeit Hinweise auf einen Bit vom geheimen Schlüssel enthalten. Ich habe keine Ahnung, wie sie das rausgefunden haben, wahrscheinlich da durchgetestet, probiert. Also es gibt ja genug Leute, die sich diesen Algorithmus da bis ins kleinste Detail rausklamüsert haben. Ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es sowas gibt. Und das bedeutet, nach 8,5 GB Daten würden schon ausreichend schwache Initialisierungsvektoren vorliegen, dass man den geheimen Schlüssel berechnen kann. Dann kann noch was passieren. Und zwar kann man bei den Treibern, die ich kenne, das Passwort, also diesen geheimen Schlüssel, kann man als Hex-Kombination eingeben oder als ganz normalen ASCII-Zeichenstring. Angeblich soll es auch Treiber geben, bei denen man nur diesen ASCII-Zeichenstring eingeben kann. Und wenn ich halt nicht Hex benutze, sondern ASCII, dann reduziert sich ja die Anzahl an Zeichen und auch die Anzahl an Kombinationen. Und wenn man das dann runterrechnet, sieht man, dass man damit 1,3 bis 2,8 GB Daten dabei sind. Das sind, glaube ich, 2 bis 4 Millionen Pakete ungefähr, die man da braucht. So, wie funktioniert das Ganze? Wie kriege ich die Pakete? Wie rechne ich das aus? Ganz beliebt sind Karten mit Prism 2 Chipsatz. Und zwar deswegen, weil es für diesen Chipsatz einen Linux-Treiber gibt, der es erlaubt, ohne Netzanmeldung einfach Pakete mitzuschneiden. Das geht sonst nicht so ohne weiteres. Wenn ich am Netzwerk nicht angemeldet bin, kann ich auch nicht die Pakete mitloggen. Mit diesem WLAN-NG-Treiber funktioniert das. So, dann gibt es reichlich Tools im Netz. Wer eine Suchmaschine bedienen kann, wird die sicherlich finden. Und die machen das im Prinzip schon so gut wie vollautomatisch. Die scannen die Netze einfach und wenn sie genug Daten haben, dann geben die Bescheid. Und das Kuriose ist mittlerweile, dass die, wenn sie genug Datenpakete haben, innerhalb von einer Sekunde das Passwort haben. Also es erfordert dann nicht mehr wirklich viel Rechenzeit. Also prinzipiell ist es wirklich nur so, dass man die Zeit braucht, um die Datenpakete mitzulesen. Aber zum Berechnen des Schlüssels braucht man so gut halt wie keine Zeit mehr. Dann gibt es noch eine andere Sache, und zwar, wenn man das Passwort nicht hat, kann man die Daten trotzdem verändern. Allerdings ist es relativ unwahrscheinlich, dass jemand die Originaldaten, die versendet werden, kennt. Okay, die verschlüsselten Daten kann er dann mitlesen. Aber naja, das ist, na gut, es ist möglich, aber es ist halt sehr, sehr aufwendig. Es gibt allerdings da Sachen, bei denen sich das durchaus lohnen könnte, so einen Aufwand zu betreiben. Allerdings würde ich dann eher sagen, die verschlüsseln dann nicht mit Web. Wie gesagt, durch diese XOR-Funktion, die ich auf den Folien vorher beschrieben habe, kann man im Prinzip die veränderte Daten wieder mit in das Paket einspeisen, ohne dass das der andere Rechner bei der Überprüfung merkt. Man muss halt, achso, ja genau, das hatte ich schon gesagt, den Schlüssel muss man nicht kennen. Und dann habe ich das hier nochmal aufgedröselt. Also der Schlüsselstrom, der ist ja verschlüsselte Daten, XOR, unverschlüsselte Daten. Das hat man ja vorher schon durchgehabt. Und wenn ich das dann umgedreht mache, den Schlüsselstrom nehme, XOR meinen modifizierten Daten, dann bekomme ich da am Ende wieder diese verschlüsselten Daten raus. Und wenn ich diese veränderten verschlüsselten Daten gegen die original verschlüsselten Daten austausche, wird es der andere Rechner auf der anderen Seite nicht mitbekommen, dass die Daten geändert wurden. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass man hier nicht die Prüfsumme aus Versehen vergisst, weil dann merkt das an der Prüfsumme, wenn die da natürlich nicht mehr stimmt. Dann kann man noch was ganz Tolles machen. Meistens sind die WLAN-Access-Points irgendwie mit dem Internet verbunden und das Internet spricht ja nicht verschlüsselt. Also müssen Daten, die ins Internet gehen und aus dem WLAN kommen, entschlüsselt werden und ins Internet weitergeleitet werden. Wenn man es jetzt schafft, im WLAN seine IP so zu spoofen, dass die umgeleitet wird auf eine IP-Adresse im Internet und diese IP-Adresse im Internet sollte dann, wenn es geht, irgendwie eine IP-Adresse von einem Rechner sein, auf den ich Zugriff habe, dann plätschern dann da die unverschlüsselten Daten einfach rein und ich muss dann zu dem Rechner nur hingehen und mir das dann anschauen. So, was wird gemacht? Also diese Sicherheitslücken sind alle bekannt. Das IEEE-Konsortium arbeitet an einer verbesserten Webverschlüsselung. Und zwar mit RC4 Packet Key Ringing, das ist von RSA Security. Da werden dann unterschiedliche Schlüssel für jedes Datenpaket benutzt. Dann bekommen die Teilnehmer in dem Netzwerk temporale Schlüssel, also einmal Schlüssel. Und diese Schlüssel werden mit der Adresse vom Sender verknüpft. Somit ist es dann nicht mehr möglich, IP-Adressen zu spoofen oder zu verändern, weil halt das eindeutig mit der IP-Adresse dann verknüpft ist. Damit hat jeder Sender einen eigenen Schlüsselstrom, das erhöht die Sicherheit natürlich. Und das Gute ist, dieses Packet-Keyringen wird sich per Firmware-Update bzw. Treiber-Update auf vorhandenen Systemen implementieren lassen. Cisco hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die gehen da eigene Wege, weil denen das irgendwie wahrscheinlich zu lange dauert. Die haben jetzt schon gegenseitige Erkennung untereinander, also die Geräte authentifizieren sich gegenseitig untereinander. Und ja, das ist auch ein eigenes von Cisco erfundenes Protokoll. Dann benutzen die unumkehrbare Hash-Funktion oder Hash-Schlüssel dafür, kann man nicht rückrechnen. Und dynamische benutzerbasierte Schlüssel. Es funktioniert so, wenn ich mich ich muss mich immer wieder am Netz, dem Netzwerk gegenüber authentifizieren und da bekomme ich halt immer wieder einen neuen Webschlüssel zugeordnet. Und es ist halt nicht so wie jetzt im Moment, dass halt ein Schlüssel ein geheimer Schlüssel ist und der ist dann über so lange wie ich das halt möchte aktiv. Und der Initialisierungsvektor wird auch bei jeder Sitzung geändert. Damit kann man halt verhindern, dass man das über längere Zeit mitliest und sich dann so Tabellen erstellt. Da, ja, das kann man halt auch machen. Und das würde dann nicht mehr funktionieren, sich solche Tabellen zu erstellen. Wenn man halt genug Daten hat, könnte man dann irgendwann auch den Schlüssel ausrechnen, herleiten. Ja, das hat natürlich den Nachteil, es funktioniert nur mit Cisco-Hardware. Wenn ich da eine andere Karte drin habe, die kann es nicht entschlüsseln, versteht es nicht, dann muss ich halt dann unverschlüsselt arbeiten, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. So, beim neuen, dann arbeitet das IEEE außerdem noch an einem Webstandard, der mit AES funktionieren wird. Wer in den Ferien diesen Kryptokurs besucht hat, der wird wissen, dass halt AES mittlerweile, oder dass AES der Nachfolger ist von TripleDES und halt richtig schnell ist, zuverlässig. Und wenn man das irgendwie mit WLAN verbinden könnte, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wie kann man das nur jetzt richtig verschlüsseln? Da gibt es eine Lösung, das nennt sich IPsec. Da wird quasi ein Tunnel aufgebaut einfach, ein verschlüsselter Tunnel und durch diesen, also das muss man sich so vorstellen, wie ein Tunnel und durch diesen verschlüsselten Tunnel werden dann die Daten durchgeleitet. Das ist richtig günstig, weil man braucht irgendwie nur einen alten Rechner. Ich habe da ein Projekt gemacht, IPsec-Router im letzten Semester, das ist der hier. Das ist auch nur ein alter Pentium 166. Mit ein bisschen RAM drin und so und WLAN-Karte. Linux ist kostenlos erhältlich und FreeSWARN, das ist diese IPsec-Implementierung für Linux, ist auch im Netz kostenlos erhältlich, wird immer aktualisiert, funktioniert ganz gut. Ja, für Windows ist natürlich nicht unbedingt kostenlos, weil Windows 2000 Server müsste man ja eigentlich bezahlen, wenn man ihn benutzt. Und Clients gibt es allerdings für Windows kostenlos und zwar PGP.NET. Allerdings in der neuen Version, in der 8. PGP-Version, haben die das rausgeschmissen, weiß ich nicht warum. Muss man nach einer alten Version suchen, also nach einer Vorversion. Aber da ist PGP.NET noch drin, damit soll es funktionieren. Ich habe es allerdings mit PGP.NET noch nicht hinbekommen, aber das liegt nicht an PGP.NET, sondern eher an meiner Inkompetenz. Mit SSH Sentinel habe ich es hinbekommen, da gibt es im Internet so Testversionen, 30 Tage oder sowas, ansonsten kostet 129 Euro, wenn man da nicht andere Wege findet. Damit habe ich es hinbekommen, das funktioniert. Aber mit PGP.NET wird es bestimmt auch noch funktionieren. Ist noch nicht ganz fertig. Dann hat man halt den Vorteil bei IPsec, es ist nicht mehr so verlustbehaftet wie Web, weil halt der Prozessor die ganze Verschlüsselungsarbeit macht und das ist halt wirklich besser. Man hat, naja, 500, wie sagt man, Milliambit? Also 0,5 bis 1 Mbit ungefähr ist das Netzwerk langsamer. Kommt halt wirklich drauf an, wenn man halt, ich weiß nicht wie es ist, halt der 166er ist nur keine schnelle Maschine. Ja, dann ist der Vorteil, der komplette Datenstrom ist verschlüsselt, wir haben keine Plaintext-Sachen mehr, also wie diesen Initialisierungsvektor mit im Netzwerkverkehr. Es gibt verschiedene Versionen oder Arten, sich diesem Rechner gegenüber zu identifizieren. Einmal von RSA, dieses Private Key Public Key Systemen, halt diese RSA-Authentifikation, die wir kennen, die kann man benutzen. Dann kann man auch noch Zertifikate einfügen und es geht halt auch mit diesem Shared Secret, aber ja, will man nicht unbedingt wirklich haben in größeren Firmennetzwerken zum Beispiel. Ich meine, für privat geht natürlich Shared Secret irgendwie. Dann wird TripleDes und AES unterstützt. AES muss man reinpatchen, aber es funktioniert. Und damit ist man dann auch in dem Genuss dieses relativ zügigen Verschlüsselungsstandards. Das Gute ist, Firewall-Regeln sind hier ganz einfach dann auf der Maschine. Also im Prinzip kann man einfach sagen, alles was unverschlüsselt ist, kann man wegwerfen und in dem Moment ist es natürlich relativ sicher. Dann kann man noch MAC und IP-Adressenerkennung machen, aber das geht halt auch ohne IPsec. Horchen und Malen. Wardriving, ja, ich weiß nicht, wer den Begriff geprägt hat, warum es was mit Krieg zu tun hat, hat es eigentlich eher nicht. Es ist eigentlich nur das Rumfahren mit Rechnern und Antennen, um irgendwie technische Möglichkeiten auszuloten, Netze zu finden und dies auch größtenteils zu kartografieren. Es gibt im Netz da einige Karten von Großstädten, wo besonders schöne Plätze gekennzeichnet sind, wo halt meist auch Bänke oder irgendwas stehen, wo man dann irgendwie webklicken kann. Dafür gibt es auch direkt zum Suchen gibt es angepasste Linux-Distributionen, die heißt Warlinux. Ist ungefähr 60 MB groß. Das ist ein Image, kann man sich auf eine CD brennen und ist halt ganz praktisch, wenn man halt irgendwie ein normales Betriebssystem drauf hat, wo man da nicht allzu viel dran rumpatchen will an seinem Kernel und so, da kann man halt sich die CD dann mitnehmen und bootet dann von dieser CD, hat alle Tools, die man braucht, sind da dabei und dann kann man Spaß am Gerät haben. Ja, warum macht man das? Habe ich gerade gesagt und das animiert die Leute dazu, ihre Netze zu sichern. Es ist wirklich sehr interessant, wie viele Menschen sich einfach darauf verlassen, dass keiner vorbeikommt. In der letzten Studie waren es 70% offene Netze gewesen. Früher war es sogar teilweise bis 90%, aber langsam nimmt es ab. Und ist auch gut so. Datenschutz ist halt auch eine Sache. Zum Beispiel in Berlin wurden 2000 und 2001 von diversen Krankenhäusern die Patientendaten unverschlüsselt auf die Straße gestrahlt. Das würde ich persönlich nicht so toll finden. Und das haben halt auch Leute rausgefunden, die einfach nur so da rumgegeigelt sind und haben auf immer gemerkt, im Moment, das sind personenbezogene Daten, da könnte man eventuell mal einen Hinweis geben. Ja, wusste natürlich wie immer keiner was davon, aber es wurde dann nach längerem Hin und Her, wurden die entsprechenden Access Points dann abgeschalten. Teilweise waren das richtig kuriosen Geschichten. Da hatten irgendwie Ärzte in ihren Kämmerlein einen Access Point hingestellt, damit sie halt irgendwie im Pausenraum irgendwie ein bisschen surfen können, haben aber halt irgendwie alles offen gelassen und ist auch egal, dass das mit an dem ganzen Krankenhausnetz gehangen hat. War wirklich, die sind sich da keiner Schuld bewusst gewesen. Dann kommt es auch halt sehr oft vor bei einigen mittelständischen Ketten. Die haben überall Filialen, mittlerweile auch alle irgendwie WLAN. Und da kommt es halt auch regelmäßig vor, dass da richtig Kundendaten auf die Straße gestrahlt werden, richtig schön, teilweise mit Kreditkartendaten, Adressen, Telefonnummern, halt alles, was man auch anderweitig verwenden könnte. Ja, dann ist halt natürlich auch eine Motivation, Daten, die ich da gefunden habe, missbräuchlich zu verwenden. Ja, eigentlich, weiß ich nicht, muss ich glaube ich keine Beispiele geben, was man machen kann, wenn man irgendwie so Daten findet. Ganz beliebt sind jetzt mittlerweile Erpressungssachen mit Verschlüsselung. Am Anfang hatte man angefangen, Daten zu laden, aber das ist eigentlich gar nicht, weil dann hat er ja die Daten immer noch. Mittlerweile macht man das dann so, die Daten werden verschlüsselt, dann bekommt derjenige eine E-Mail, dass seine Daten da und dort verschlüsselt wurden, dann schickt man denen den Private Key mit, dass er die Signatur der Verschlüsselung überprüfen kann, dass ich das auch wirklich bin. Und wenn er mir die Kohle gegeben hat, dann kriegt er den Secret Ring zugeschickt und kann er sich die Daten wieder zurück organisieren. Warchalking, ja, das kennt man von, ich weiß nicht, Penner will ich sie nicht nennen, es gibt hier diese Landstreicher. Die malen immer an die Häuser manchmal. Es war früher so, haben die irgendwelche Symbole rangemalt. Hier gibt es was zu essen und so. Und so ähnlich funktioniert das ja auch. Wenn man halt ein Netz gefunden hat, dann kann man das mit Kreide an geeignete Stellen ranmalen. In Großstädten findet man die teilweise. In Deutschland ist es noch nicht ganz verbreitet. Ja, hier sieht man es halt. Für ein offenes Netz kommt da halt dieses Zeichen ran. Oben kommt die Netzwerk-ID von dem Netz rein. Die muss ich eingeben, damit ich, also wenn es, wenn ich die nicht selber finde, dann muss ich die halt eingeben. Und die Bandbreite wird drunter gekritzelt. Dann gibt es geschlossene Netzwerke. Dazu brauche ich unbedingt die SSID. Also wenn jemand ein geschlossenes Netzwerk hat und sieht seine SSID irgendwo draußen auf der Wand, dann sollte man das vielleicht abmachen. Ja. Und dann halt noch den verschlüsselten Modus. Da wird auch die SSID, SS-Kontakt, Bandbreite zurzeit reingeschrieben. Manchmal stehen auch die Passwörter noch daneben. Kommt halt ganz drauf an. So, ich glaube, das war es soweit zu WLAN gewesen. Ja, vielleicht hat noch jemand Fragen oder irgendwie sowas. Dann soll er die jetzt stellen. Und dann habe ich auch noch ein Video, ein ganz kurzes, paar Minuten über WLAN.